Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Kanada steht auf dem Programm. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve fahren die 20 Top-Athleten der Formel 1 wieder um Punkte, um die Ehre und um den Sieg. Mein Lieblingstop-Athlet macht immer noch Urlaub in der Türkei und ist trotzdem auch heute wieder mit dabei. Ich sende schöne Grüße an mein zartes Baklava Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin, liebe Grüße zurück und ganz viel Liebe an dich und natürlich auch an alle da draußen.
Wie ist der Urlaub? Alles schön, alles gut?
Wunderbar, tolles Wetter. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich habe leider gelesen, dass es in Deutschland aktuell teilweise gar nicht so schön ist. Trübt natürlich dann auch doch ein bisschen die Stimmung, wenn man weiß, dass da wirklich zu Katastrophen gekommen ist. Von daher, versuche ich hier das Beste draus zu machen und ganz liebe Grüße da auch an alle, die da vielleicht auch leider von betroffen sind.
Ja, absolut. Grüße und großen Dank an all die, die da auch immer helfen bei diesen Hochwasserkatastrophen. Hatten wir jetzt hier im Ahrtal vor ein paar Jahren ganz in der Nähe noch gehabt. Also sieht man mal, was man sich glücklich schätzen kann, wenn einem das erspart bleibt. Also wenn ihr könnt, dann helft gerne mit Spenden. Und wenn nicht, dann denkt einfach mal an die Leute, die dort ihre Existenzen verloren haben. Und vielleicht hört ja jemand von denen auch bei uns zu. Ja, dann wünschen wir euch von Herzen alles Gute und vielleicht können wir euch in der nächsten Stunde so ein bisschen ablenken von dem, was da um euch herum so passiert ist. Wir haben euch auf jeden Fall lieb. Wir kommen direkt mal zu einem Thema, was ich heute aufrollen wollte. Wir werden im Laufe der Sendung natürlich noch über den Großen Preis von Kanada sprechen, da drauf vorausblicken. Aber anfangen möchte ich gerne mit Williams. Denn ich weiß, Dennis, du bist ja neben deinem Fan-Dasein als Alpine-Fan, Renault-Fan auch ein Williams-Aficionado, muss man sagen. Also du hast durchaus ein Herz für Williams. Was bedeutet dir dieses Team in der Formel 1?
Ja, es hat einfach eine wahnsinnige Geschichte. Für mich war Williams immer irgendwie so ein bisschen auch das Gegenstück zu Ferrari, so diese früher als Garagisti verschrienen Engländer und diese Story rund um Frank Williams, das ist einfach was Besonderes. Und die haben wirklich viele Jahre diesen Sport geprägt. In den 90ern, wo ich auch mit der Formel 1 in Kontakt gekommen bin, zu den Zeiten mit Damon Hill, mit Jacques Villeneuve, das Heinz-Harald Frenzen natürlich nicht zu vergessen. Das war einfach eine Zeit, die mich auch sehr geprägt hat und wo ich einfach auch durch diese Lackierung, ich war halt sehr, sehr fixiert auf Farben als Kind und auf Optik und dieser Rothmans Williams, einfach Wahnsinn und diese ganze Geschichte, die dieses Team dann hatte, auch dieses wirkliche Tal, was sie durchschritten haben, zu Teilen auch immer noch durchstreiten. Und immer wieder die Hoffnung, dass dieses Team, ähnlich wie McLaren, die sind ja, ich finde auch von der Geschichte her und von der Art und Weise, wie sie durch die Formel 1 gegangen sind, sind die beiden ja sehr, sehr ähnlich. Und deshalb wünsche ich Williams immer wirklich auch nur das Beste. Und auch natürlich in der Vergangenheit, dadurch, dass sie auch mit Renault-Motoren gefahren sind, auch irgendwie nochmal ein kleiner extra Punkt in meinem Herzen natürlich. Diese Tragik auch mit Ayrton Senna, also so viele Geschichten um dieses Team und es ist einfach für mich eins der Fixpunkte der Formel 1 und ich war wirklich voll Sorge, nicht weil sie übernommen wurden von aber dass halt eben diese DNA des Teams verloren geht und ich glaube, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und für mich als Außenstehender ist da noch vom Flair her viel Williams da, man achtet auch darauf, dass das wirklich noch leben zu lassen und sie schicken sich an, weiter diesen Weg gehen zu wollen. Jetzt haben sie mit Alex Albon auch einen Fahrer unter Vertrag, von dem ich glaube, dass er diesen Weg mit dem Team gehen kann. Und jetzt heißt es fürs Team auch mit dem Auto nachziehen. Wir haben ja darüber gesprochen, noch sehr viel Übergewicht ist ja ein Thema. Und anscheinend sind sie ja, wenn ich die neuesten News höre, auch aus dem Munde von Alex Albon, doch sehr, sehr positiv gestimmt, auch was das Mercedes-Aggregat angeht, was sie ja haben. Und dann bin ich mal gespannt, vielleicht wissen sie mehr. inwieweit es da weitergehen kann. Was wäre so deine Einschätzung, würde ich jetzt mal fragen, weil ich weiß ja, dass du auch viel schon redaktionell mitbekommen hast und jetzt auch momentan im Live-Ticker ja viel machst. Was wäre so dein Bauchgefühl?
Also das ist bei Williams so ein bisschen schwer nachzuvollziehen manchmal, weil wir kriegen immer so ein bisschen gemischte Signale, muss man tatsächlich sagen. In der aktuellen Situation merkt man halt durchaus, dass James Fowles ein Konstrukt vor sich hat mit sehr festgefahrenen Strukturen. Also wir lächeln da ja auch mal so ein bisschen drüber, aber dass Entwicklungsschritte teilweise noch per Excel dann weitergegeben werden und nicht in ja hochtechnologisierten Softwareformaten, die ich auch bei Alpine in der Fabrik zum Beispiel gesehen habe, wo dann auch wirklich klare Diagramme sind, was zu tun ist, was der Stand ist und so. Alles ein bisschen langsamer in Grove. Was einerseits natürlich einen riesen Charme hat, weil du hast schon das Wort irgendwie Garagisti angesprochen, so ein bisschen wirkt das auch noch so, wenn man James Fowles manchmal zuhört, dass das immer noch so ist bei Williams. Aber dass das nicht mehr zeitgemäß ist, ich glaube, das ist allen klar. Das braucht aber auch Zeit, das alles zu verändern, denn man hat natürlich immer auf Kante genäht auch gearbeitet. Klar, man hatte große Sponsoren wie Rothmans zum Beispiel, Winfield in der Tobacco-Ära, dann hatte man Martini später, war ja auch schon eine sehr ikonische Lackierung auch, die man mit Bottas und Massa zum Beispiel hatte, oder Sergei Sirotkin, like, wenn du ihn noch kennst. aber was dann passierte im August 2020, als Dorilton Capital oder Dorilton Ventures, ist es ja richtig, dort eingestiegen ist, war auf jeden Fall das am Leben halten dieses Teams und dass man, das hat ja nicht nur Dorilton gemacht, ja, auch Papa Latifi, der seinen Sohn Nicholas da ja ins Cockpit gebracht hat, hat sehr viel in das Team investiert. Also auch der war ein wichtiger Teil dessen, dass dieses Team überhaupt noch in der Formel 1 fährt. Also wir sind Nicholas Latifi, also als Verstappen-Fan ist man Latifi dankbar, als Williams-Fan ist man Latifi dankbar. Gut, alle, die es mit Hamilton gehalten haben, sei es drum, ja. Und was mir aber imponiert, ist, dass man nie den Glauben daran verloren hat, dass man dieses Team wieder in die richtige Richtung bringen kann. Und ich glaube, das ist was James Fowles auch auszeichnet. Dass er durch seine Zeit bei Mercedes, bei Team Brackley, also ob das dann auch Honda schon vorher war, immer jemand war, der mit geringen Mitteln auch das Maximum hätte rausholen konnte. Diese geringen Mittel haben sich ja dann gewandelt, als Mercedes eingestiegen ist und man dann als Werksteam fungiert hat. Aber auch da hat er schwere Entscheidungen treffen müssen. Da hat er wichtige Entscheidungen treffen müssen an der Boxenmauer für die Strategie. Wenn uns alle an Valtteri, it's James, ja, auch da lacht man drüber, aber das sind Entscheidungen, die zu treffen sind in einer Drucksituation, die dann auch im späteren Verlauf für eine Tätigkeit als Teamchef ganz, ganz wichtig sind. Und da schätze ich ihn eigentlich für. Manchmal weiß ich nicht so ganz, wie ich ihn greifen soll, weil manchmal ist auch sehr viel Schwadronier dabei, so in dem, wie er redet einfach. Ich glaube, das ist vielleicht so ein britisches Ding. Das habe ich bei George Russell auch genauso. Auch da wieder eine Parallele zu Williams, weil George Russell ja jahrelang auch dort gefahren ist. Und jetzt ist man so an einem Scheidepunkt angekommen, wo man sich wirklich fragen kann auch, ist Williams vielleicht sogar eine gute Wette auf die Zukunft? Weil eben durch dieses Engagement von Dorilton, dass man dieses Team gekauft hat und dass man dieses Team auch ernsthaft wieder nach vorne bringen möchte, hat man es auch geschafft, wieder namhafte Sponsoren an Land zu ziehen. Das Auto ist nicht blank. Das Auto hat auch einen Wert bekommen, sage ich mal, dadurch, dass man mit Alexander Albon ein Fahrer von Red Bull loseisen konnte, der es bei Red Bull jetzt so nicht geschafft hat, aber der zweifelsohne talentiert ist und der zweifelsohne in der Lage ist, auch gutes Feedback zu geben. Jetzt hat er als Nebenkollegen da Logan Sargeant sitzen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ja die letzte Saison für ihn in der Formel 1 ist und dass jetzt nur noch die Frage zu klären ist, wann wird er das Cockpit abgeben müssen? Wird er es vielleicht schon im Verlauf der Saison abgeben müssen? Kimi Antonelli wird jetzt auch wieder 3 Tage testen für Mercedes vermutlich und vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann mal eine Entscheidung. Es gibt noch dieses schwebende Verfahren der Superlizenz bei ihm, er wird erst im August 18. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, das ist auch reines Bauchgefühl und auch mein Tipp eigentlich, dass ich, wenn ich in Barcelona vor Ort bin, Kimi Antonelli dort im Auto sitzen sehen werde. Und dann hast du einen ganz wichtigen Punkt angebracht, den Alexander Albon eben auch angebracht hat, ist das Motorenengagement von Mercedes. Und man hat sehr, sehr große Hoffnung darin, dass Mercedes dieses neue Motorenreglement gut umsetzen kann, durch eben die große Erfahrung auch im Elektrobereich. Und man hofft, sage ich mal, dass das Williams-Aggregat in der Lage ist, mit den aerodynamischen Veränderungen, die man vornehmen wird. Du hast die 14 Kilo Übergewicht angesprochen, die jetzt in Monaco nicht den großen Einfluss gehabt haben. Das hat Alex Albon auch gesagt. Monaco und Monza sind die beiden Strecken, wo das Gewichtsdefizit die geringste Rolle spielt, aber jetzt kommen wir nach Kanada, das heißt, da wird es dann wieder zum Problem, aber man versucht, die Sommerfigur hinzubekommen, ja, man arbeitet hart daran, dass man Pfunde verliert und man wieder mit dem Waschbrettbauch dann vielleicht ins Bar auftaucht oder so, wenn es dann regnet. Ich glaube, und ein Indiz dafür ist ja auch, dass ein Carlos Sainz, und über den müssen wir in diesem Zusammenhang auch sprechen, damit liebäugelt, zu Williams zu gehen und eben nicht sich Audi anzuschließen, vielleicht. Ja, also auch das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe, so was stimmt da, wer macht da Druck auf wen? Ist immer so ein bisschen, muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie viel, ich sag mal, Fundament man diesen Gerüchten irgendwie gibt, aber dass man redet, das zeigt eigentlich schon, dass Williams tatsächlich eine gute Wette auf die Zukunft sein kann, eben durch diese positiven Entwicklungen im Hintergrund. Wir haben im Rückspiegel mit Stefan Ehlen, kann ich euch wirklich nochmal sehr ans Herz legen, ausführlich über die Geschichte von Williams gesprochen. Eine sehr interessante Geschichte, aber die Zukunft ist noch viel wichtiger, weil viel bewegt sich in der Formel 1 und man hat ein sehr enges Feld, gerade im hinteren Mittelfeld, sage ich es jetzt einfach mal, obwohl es im Grunde um die rote Laterne geht, gefühlt. Aber Williams hat letztes Jahr vor allem sehr wichtige Schritte gemacht schon. Und die machen immer weitere Schritte. Deswegen ist mein Bauchgefühl eigentlich, dass Carlos Sainz vieles richtig machen würde, damit zu Williams zu gehen. Es wäre viel passender für ihn, zu Audi zu gehen, weil eben diese starke Verbindung auch zur Familie Sainz bei Audi da ist. Und ich glaube, dass das Audi-Projekt auch ein sehr gutes werden wird. Aber die Zeit rennt halt davon. Und man weiß nicht genau, wie das sein wird, wenn ein Motorneuling in die Formel 1 kommt mit dem neuen Reglement. Klappt das sofort? Klappt das nicht? Es ist wirklich sehr, sehr rudimentärer Aufbau, gerade auch bei Audi. Auch wenn man die Partnerschaft mit Sauber hat, ist es eben was anderes, als wenn man sagt, okay, man kommt in ein funktionierendes Konstrukt, wie mit Williams, auch wenn das noch ein bisschen altbacken ist, aber da modernisiert man. Und dann hat man aber einen Motorenpartner wie Mercedes, wo man weiß, was man hat. Und das macht Williams echt interessant für die Zukunft. Und wenn Sainz jetzt nicht kommen würde, dann hätte man mit Kimi Antonelli jemanden, den man da ins Auto setzen könnte vielleicht, der das Team voranbringen kann, oder wenn Antonelli zu Mercedes geht, dann vielleicht Valtteri Bottas zurück, oder vielleicht kommt Daniel Ricciardo, der ja auch nicht ganz sicher sitzt bei den Racing Bulls, oder es gibt so viele Möglichkeiten, ich glaube, für James Fowles gerade auszusuchen, wen man ins Auto haben möchte, und ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich glaube, alleine, dass sich Carlos Sainz darüber Gedanken macht und mit dem Williams spricht, ist eigentlich auch wirklich ein wirklicher Faktor dafür, dass man sagen kann, okay, Williams bewegt sich wieder auf ein Niveau, wo man gerne sein möchte, sprich im vorderen Bereich des Feldes. Das wird jetzt zwangsläufig nicht dazu führen, dass man um Podien oder Siege kämpft erstmal, ja. Aber wenn man sich wieder in den Top 10, sage ich jetzt mal, festsetzen könnte, dann wäre das für Carlos Sainz, glaube ich, doch eine ganz gute Variante zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt den mehrjährigen Vertrag bei Williams geben, weil die Kohle, so mutmaßt ja der Journalist Joe Seward, soll gleich sein im Vergleich zu Audi. Er kriegt einen mehrjährigen Vertrag bis in 2026 hinein, kann sich also ansehen, ob das bei Audi in die richtige Richtung geht. Aber er kann sich natürlich auch ins Gespräch bringen bei Mercedes. Ja, also er kann sich dann ja aus dem Mercedes-Kosmos heraus dort auch für andere Mercedes-Teams empfehlen. Auch Aston Martin kriegt ja Honda, klar. Aber alleine für das Mercedes-Werksteam wäre das natürlich nicht uninteressant zu gucken, okay, wie macht sich ein Carlos Sainz bei Williams, um vielleicht, wenn da mal Veränderungen ansteht mit George Russell zum Beispiel, zu sagen, okay, dann nehmen wir halt einen Carlos Sainz. Also ich finde das super interessant, weil Williams jahrelang eigentlich so ein bisschen verschrien wurde als das Team, wo man jetzt nicht unbedingt hin möchte, weil die sind eh immer weit unten. Aber das ist nicht mehr so.
Ja, du hast gerade wirklich viele gute Punkte da auch zu dem Thema.
Ich habe vor allem viel geredet, es tut mir echt leid.
Ich liebe es. Kevin, ich höre dir seit Jahren zu, und ich genieße das.
Danke.
Nein, aber die Punkte sind ja wirklich, wenn du mich, wie gesagt, vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich sofort gesagt, Sainz, Audi, Deckel drauf, passt. Aber eben das, du hast bei Williams jetzt eine Struktur, die sich langsam in die richtige Richtung bewegt. Du hast einen Teamchef, der schon bei, wenn du jetzt Brown GP und Mercedes mal trennst, bei zwei Teams wirklich was erreicht hat. Du hast mit Alex Albon einen Teamkollegen, der wirklich schnell ist, der was auf die Kette bringt. Also es sind so viele Punkte, die dann am Ende auch für Williams sprechen. Und klar, Audi bringt mit dem VW-Konzern sehr viel Erfolg in anderen Rennserien mit. sehr viel Know-how, wahrscheinlich auch die besten Leute, die man gerade hier in Deutschland, weil sie operieren ja nun mal auch aus Deutschland, die man finden kann. Aber sie haben eben noch nie einen Formel-1-Motor gebaut. Sie haben in der WEC mit Porsche und mit Audi Erfolg gehabt. Sie haben in anderen Rennserien jetzt zuletzt Audi in Dakar Erfolg gehabt, aber die Formel 1 ist nun mal ein anderes Kaliber. Und das ist, auch wenn ich jetzt damit nicht sagen will, dass sie es nicht schaffen, bei weitem nicht, aber es ist nun mal ein Fragezeichen. Und das hast du bei Williams einfach weniger. Bei Williams hast du einen potenten Geldgeber, der mit viel Geld da rein oder dahinter steht. Du hast, wie gerade eben gesagt, gute Leute und ein Aggregat, ein Motor von einem Hersteller, der nun mal über eine komplette Motorendekade das eigentlich geprägt hat, auch wenn es jetzt am Ende natürlich nicht mehr so war, weil die anderen nachgezogen haben. Aber als wir 2014 mit den Hybridmotoren gestartet sind, war Mercedes das Maß aller Dinge. Und auch wenn jetzt momentan und zumindest gefühlt klemmt es da ja auch auf der Chassisseite, das heißt, der Motor und auch das Vertrauen in Mercedes, wenn das da ist, und ich glaube auch, dass sie einen guten Motor bauen werden für 2026, dann ist Williams für mich sogar wirklich, jetzt wo ich auch gerade deine Ausführungen gehört habe, vielleicht sogar die sichere Variante für Carlos Sainz, weil eben dieses Audi-Team sicher über die Jahre erfolgreich werden kann. Aber die Frage ist, wann? Wie lange brauchen sie? Wir erinnern uns an Honda. Wie lange hat Honda gebraucht? Honda war bei McLaren, hat da gar nicht funktioniert und erst mit Red Bull hat das dann die Richtung eingeschlagen, dass es funktioniert hat, und das waren nun mal ein paar Jahre. Und daher glaube ich schon, dass das Williams-Angebot für Sainz, und du hast es gerade gesagt, wenn man hört, ist das finanziell auch nicht unattraktiv, vielleicht sogar die sichere Bank ist, und Punkte, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die du jetzt aber gerade genannt hast, vielleicht sich dann sogar wirklich irgendwann mal eine Tür öffnet bei einem nach 2026 vielleicht wirklich wieder an der Spitze stehenden Mercedes-Team. Von daher kann ich verstehen, dass Sainz bei Audi seine Tinte noch nicht unter den Vertrag gesetzt hat. Absolut.
Mich würde auch eure Meinung interessieren, wie immer die Frage der Woche: Was traut ihr Williams zu in den nächsten Jahren? Glaubt ihr, dass dieses Team wieder so weit aufstreben kann, dass es in das gesicherte Mittelfeld vordringen kann, in die sicheren Punkteränge oder vielleicht sogar ganz oben angreifen kann? Schreibt uns gerne in die Kommentare unter unsere Social-Media-Kanäle. Alle findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr uns dann folgen, könnt immer mit dabei sein, wenn es was Neues gibt, was wir dort posten, oder eben auch bei Spotify, da könnt ihr auch gerne kommentieren und das lesen wir uns immer durch, und da hoffen wir auch auf eure Teilnahme. Auch da gibt es natürlich wieder eine Umfrage. Wer gewinnt den großen Preis von Kanada? Das wird uns auch wieder interessieren, was ihr da so denkt. Also ihr habt genug Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, und da freuen wir uns immer drüber. Und jetzt freuen wir uns, dass wir, obwohl freuen kann man nicht sagen, weil leider ist ja in Monaco wieder die Partnerschaft zwischen Esteban Ocon und Pierre Gasly mit ordentlich weiteren Rissen versetzt worden. Es war ein Fehler von Esteban Ocon. Diesen Fehler hat er durchaus eingesehen, aber er hat auch eine flammende Rede quasi bei Social Media veröffentlicht. Und deswegen müssen wir im nächsten Take mal die Frage stellen: Ist Esteban Ocon missverstanden? Wenn euch das interessiert, dann bleibt ihr gerne dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort, und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Ausblick auf den großen Preis von Kanada. Aber bevor wir das machen, blicken wir noch einmal zurück auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Dort ist in der ersten Runde ja super viel passiert. Ein Vorfall, der noch ordentlich Wellen geschlagen hat, war Esteban Ocon gegen Pierre Gasly. Nach der Portierkurve eingangs des Tunnels hat es Ocon ein bisschen übertrieben und ist über den rechten Vorderreifen von Pierre Gasly gefahren, ist in die Luft gestiegen, hat sich sein Auto kaputt gemacht. Gaslys Auto blieb zum Glück heil und es gab einen Punkt für Alpine. Aber es gab auch viele Punkte im Nachhinein, die da noch zu besprechen waren. Esteban Ocon musste sich sehr viel Kritik anhören für sein Verhalten. Nicht das erste Mal, dass er sich gegen einen Teamkollegen daneben verhalten hat, daneben benommen hat und auch unnötigerweise eine Kollision bzw. einen Schaden in Kauf genommen hat. Eine Kritik, die Esteban Ocon sich schon lange gefallen lassen muss, dass er im Zweikampf gerade gegen seinen Teamkollegen manchmal sehr rabiat, zu rabiat und unfair und unsportlich herangeht. obwohl er immer wieder unterstreicht, wie wichtig es ihm ist, ein gutes Teamgefühl zu haben. Und bei Alpine hat man trotz alledem das Gefühl, dass seit dem Crash in Australien, spätestens vergangenes Jahr, schon die ersten Risse zu sehen waren. Und die Risse werden immer tiefer. Nicht zuletzt wird Esteban Ocon auch mit einem Abgang von Alpine immer wieder in Verbindung gebracht, hat das ja auch selber schon aufgeworfen, bereits bei der Präsentation des aktuellen Autos in Enstone, hat er in einem Interview, in einer Interviewrunde, in der ich auch stand, sehr interessante Sachen gesagt, in Beziehung auch zu Mercedes, weil er sich ja immer noch von Toto Wolff so gesehen beraten lässt. Und man hat trotzdem aus dem Fahrerlager immer wieder geteilte Stimmen zu Esteban Ocon. Esteban Ocon wird von einigen Teamchefs als nicht teamfähig eingeschätzt, als jemand, der die Teamchemie durcheinander bringt und dementsprechend kein Interesse erzeugt. Es gibt aber auch Teamchefs, die darauf scheißen und sagen, ja, aber der ist schnell, der ist gut und deswegen würden wir ihn durchaus haben wollen. Deswegen wird Esteban Ocon zum Beispiel auch mit dem Haas-Team in Verbindung gebracht für einen Wechsel von Alpine. Bei Mercedes, glaube ich, sind die Türen jetzt nicht ganz so offen für ihn. Da gibt es mit Kimi Antonelli als Juniorfahrer definitiv eine Option, die man vielleicht vorziehen würde. Und es gibt Teams, die haben gesagt, nee, Esteban Ocon wollen wir nicht. Die Frage ist, gehört Alpine da mittlerweile auch wieder mit dazu? Denn Bruno Famar, der Teamchef, hat ja gesagt, man lässt sich erstens Zeit. Also man hat gar keinen Druck. Pierre Gasly und Esteban Ocon, beide Verträge laufen aus. Man möchte sich das alles in Ruhe ansehen. Und hat nach dem großen Preis von Monaco aber auch drastische Konsequenzen angedroht. Da wurde sogar gerüchtet, dass Esteban Ocon in Kanada aussetzen müsse. Also davon haben wir jetzt nichts mehr gehört. Aber was wir gehört haben, war von Esteban Ocon ein wirklich leidenschaftlicher Social-Media-Post, in dem er sich über die Kritik, die er erhalten hat online, sehr beschwert hat, weil es in eine Richtung ging, die sehr beleidigend war, weil es in eine Richtung ging, die sehr unfair war, seiner Meinung nach. Er hat so ein bisschen erklärt, wie er denn mit seinen Teamkollegen umgeht und wie er vor allem mit Kritik umgeht. Kritik, die von außen kommt, Kritik, die an seinem Charakter kommt und Kritik, die in eine Richtung ging, die ihm nicht gefällt. Weil es Kritik ist, die nicht mehr so sehr aufs Sportliche bezogen wird, sondern viel auch in das Persönliche reingeht. Ja, und auch ich hatte ja schon meine Begegnung mit Esteban Ocon tatsächlich nach dem Launch letztes Jahr in London. Hatten wir ein sehr angeregtes Gespräch, in dem ich ihn eigentlich mit den gleichen Kritikpunkten konfrontiert habe, ziemlich deutlich sogar, und gesagt habe, dass ich ihn jetzt nicht so mochte, weil eben seine Aktionen auf der Strecke, wie ich finde, sehr unsportlich sind und teilweise auch überhart sind und ich nicht verstehe, warum er das so macht, weil er ist ja ein guter Fahrer, ja. Und als wir dann so ein bisschen gequatscht haben, habe ich da mehr verstanden, warum er so ist, wie er ist. Er hat viel durchmachen müssen, seine Eltern haben sehr viel für ihn, ja, abgeben müssen, haben sehr viel für ihn, wie sagt man, Dennis?
Geopfert.
Geopfert, haben sehr viel für ihn geopfert, haben auch viel verzichtet, damit er seine Motorsportkarriere machen kann. Also der kommt wirklich aus einfachsten Verhältnissen und ist eigentlich auch, wenn man dann mit ihm redet, und wir haben auch im Nachhinein nochmal darüber geredet, auch letztes Jahr in Sandford zum Beispiel nochmal darüber geredet, weil mich, also ich war sehr deutlich, wir waren aber sehr ehrlich und er fand es eigentlich auch cool und es war auch alles easy, also wirklich, haben im Nachhinein mal darüber geredet, dass er da absolut kein Problem mit hatte, im Gegenteil, hat vieles auch danach nochmal aufgearbeitet, weil diese Kritik eben dann kam. Und jetzt eben wieder sowas. Und wieder hat es ihn sehr hart erwischt. So, das waren jetzt 4,5 Minuten sehr viel Text wieder von mir. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber es war wichtig, das alles mal so ein bisschen zusammenzufassen. Denn die Kernfrage, die sich mir jetzt stellt, ist Esteban Ocon missverstanden? Denn, Dennis, ich habe es schon angedeutet, immer wieder kommst du mit Teamkollegen zu Problemen. Und das ist ja ein Riesenproblem, wenn du dann irgendwann mal das Team wechseln musst. Oder wenn du jetzt bei Alpine das Klima so vergiftet, dass du in die Bredouille kommst, weil Pierre Gasly macht das ja ganz klug. Also im Grunde genommen äußert sich Pierre Gasly ja nicht immer wirklich deutlich, aber zwischen den Zeilen hört man schon, am Funk hat das auch deutlich gemacht, aber den schwarzen Peter aufgrund von Duellen, die in eine Richtung gehen, die schwierig sind, die für Schaden sorgen und die für Ausscheiden sorgen und eben für nicht mehr Punkte für das Team, die hat dann eher Esteban Ocon. Ja, also ich habe mir die Situation in Australien letztes auch nochmal angesehen. Also Pierre Gasly kommt zwar vom Gras und sieht ja auch, dass da Esteban Ocon kommt, aber Esteban Ocon sieht halt auch, dass Pierre Gasly kommt. Also da haben es beide wahrscheinlich eher herausgefordert. Jetzt in Monaco ist es dann doch klarer gewesen und eher Esteban Ocons Schuld gewesen. Hat ja auch eine Strafe dafür bekommen, also unter der Dusche stand. kann man auch darüber diskutieren, was da der Sinn war. Aber gut, das sind die Stewards, die haben eh keinen Sinn manchmal. Ja, erzähl mal, was ist so deine, weil ich weiß ja, du bist ja auch großer Ocon-Fan. Du hast ja auch schon, als wir nebeneinander standen, für ihn gejubelt, ja, hast seinen Namen gerufen. Würdest du es immer noch machen?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal, ich finde Esteban Ocon wirklich einen tollen Rennfahrer. Also der hat Manöver drauf. Und das war wirklich dieser Tag, wo wir zusammen in Belgien waren, wo er da diese Double Overtakes gemacht hat und einfach ein famoses Rennen gefahren hat. Und deshalb habe ich immer sehr, sehr viel Respekt für ihn. Und auch, du hast mir die Geschichte, die du ja gerade erzählt hast, die du gerade erzählt hast, ja mir auch erzählt. Und ich glaube ihm das alles vollkommen, wirklich. Das Problem ist, wenn man ihn als reinen Fan betrachtet und eben das alles nicht mitbekommt und vielleicht auch die Sachen, die er jetzt auch in diesem Social-Media-Posting sagt, auch das glaube ich ihm. Ich glaube, dass er an einer professionellen Zusammenarbeit mit Pierre Gasly total interessiert ist und das auch macht. Also, dass er da so weit professionell ist, dass er diese Krise oder diese Probleme zwischen den beiden da ausblenden kann. Wenn du jetzt aber als reiner Zuschauer Esteban Ocon in den letzten Jahren gesehen hast, hat er sich meiner Meinung nach, und da geht für mich mittlerweile dieser Gedankengang, den er da angibt, dieses, ich habe mich hochgekämpft aus einfachsten Verhältnissen, irgendwie konträr, weil er hat es jetzt geschafft. Ich glaube, Esteban Ocon muss sich mit einem mehrjährigen Vertrag in einem Werksteam keine Sorgen mehr um seine Zukunft machen, was das Finanzielle angeht. Auch die Familie sollte abgesichert sein. Und er sollte eigentlich diese innerliche Ruhe jetzt haben und sich dann wirklich voll auf den Sport konzentrieren. Was aber immer noch raussticht, und es ist in den letzten Jahren mit den Teamkollegen, finde ich, noch mal extremer geworden. Bei Sergio Perez konnte ich es noch verstehen. Da ging es irgendwo um den Sitz. Er hat sich natürlich auch da unfair oder anders behandelt gesehen, weil eben Sergio Perez dieses ganze Geld mitgebracht hat, diesen, es gibt ja da diese ikonische Szene in der, ich glaube, es war sogar die erste Staffel Drive to Survive, wo er durch Mexiko fährt und überall Sergio Perez Poster an einem Hochhaus hängen und er sagt, ja, alle sehen nur Sergio. Da konnte ich es noch voll verstehen, dass er da als junger Wilder, der um sein Cockpit kämpft, alles gibt. Aber dann fing es schon an mit Fernando Alonso. Da gab es schon sehr, sehr viele Missverständnisse, sehr, sehr viele Duelle, wo ich, und da weiß ich natürlich nicht, ob ich es im Nachhinein oder auch zu den Zeiten vielleicht ein bisschen zu hart gegen Ocon gesehen habe, weil ich natürlich ein brennender Fernando Alonso-Fan bin. Aber wo ich der Meinung war, Esteban, da musst du jetzt nicht gegenhalten. Und jetzt Pierre Gasly, man wusste von Anfang an, die beiden kommen nicht zurecht. Und Australien, ja, da waren beide dran schuld. Und danach wurde auch alles dafür getan, auch von der PR-Seite von Alpine, dass man da die Woge glättet. Aber es kommt immer wieder durch. Und ich glaube einfach, und das ist für mich das Tragische bei Esteban Ocon, er hat es nicht nötig. Und ich sage es nochmal, Esteban Ocon ist für mich fahrerisch absolut über jeden Zweifel erhaben. Was er auch aktuell mit dem Alpine oft anstellt, der wirklich nicht dazu bereit ist, eigentlich Punkte einzufahren. Das rechne ich ihm hoch an. Er hat den ersten Sieg für das Team geholt, seit sie 2016 wiedergekommen sind. So viele Punkte, die ich Esteban Ocon auch nie vergessen werde. Aber das in Monaco, da muss ich leider sagen, da kann ich ihn nicht vor schützen. Auch bei mir selber nicht. Auch wenn ich wirklich viele Sympathien für Esteban Ocon habe. Das Ding hat er ganz alleine versiebt. Und wenn du das zusammennimmst mit seinen Äußerungen, die er eben seit dem Launch, seit eigentlich irgendwie klar ist, dass dieser Mercedes-Sitz vakant ist, die er da macht, das tut ihm einfach bei Alpine nicht gut, weshalb ich mittlerweile relativ sicher bin, für mich, also mein Bauchgefühl, dass Esteban Ocon nächstes Jahr nicht mehr für Alpine fahren wird. Da sind einfach jetzt zu viele Sachen passiert und auch zu viele Aussagen gefallen, die meiner Meinung nach auch von Alpine-Seiten eigentlich nicht hinnehmbar sind. Wenn ein Fahrer so offen damit kokettiert, ich habe letzte Woche schon mal diesen Vergleich gezogen, wenn ein Fußballer offen mit einem Wechsel spricht, dann hast du einfach auch nicht mehr das Gefühl, dass er für den jetzigen Verein alles gibt. Und genauso ist es dann irgendwo auch bei Esteban Ocon, der sich da sehr, sehr offensiv bei Mercedes ins Gespräch gebracht hat. Also abschließend, ich würde, solange er blau, pink und vermehrt schwarz aktuell trägt, würde ich für Esteban Ocon immer jubeln. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch die Punkte kritisch, die er eben doch zu Teilen immer wieder macht. Und man muss sagen, immer wieder. Es waren jetzt Ich kann mich ehrlicherweise, da würde ich vielleicht im Nachgang, wenn ich jetzt meine Redezeit mal beende, fragen, ob du dich da an eine Situation erinnern kannst. Der einzige Teamkollege, wo ich jetzt nicht auf irgendein Harakiri-Duell komme, wäre jetzt Daniel Ricciardo. Oder hast du da noch eine alte Erinnerung, wo er vielleicht auch mit ihm aneinander geraten ist? Ansonsten hat er mit allen seine Scharmützel gehabt.
Ja, ich glaube mit Ricciardo tatsächlich nicht. Nee. Also ich wüsste jetzt nicht, dass er mit Ricciardo, auch im Nachhinein nicht, also er hat ja auch gegen Alonso nachgetreten im Nachhinein. Das hat er ja bei Perez kann man auch, ja doch, also macht er auch gerne. Aber bei Ricciardo nicht, nee. Bei Ricciardo war alles easy. Aber da hatte Abito Bull, glaube ich, auch mehr im Griff. Muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, war eigentlich ein guter Teamchef. Also, habe ich auch drüber gelacht, aber im Nachhinein muss man sagen, war eigentlich ein guter Teamchef.
Er hat sich halt mit diesem 100-Rennen-Plan so ein bisschen der Öffentlichkeit bloßgestellt. Ne? Ansonsten muss man ja sagen, bis zu dem Zeitpunkt ging die Formkurve im Team ja wirklich nach oben. Man hat plötzlich die Podien eingefahren und das waren damals Ricciardo, glaube ich, 2 und auch Ocon 1. Man hat dann, aber da war Abitur Bull schon weg, also im ersten Alpinjahr, ne?
Ja, aber ich weiß, was du meinst, weil im Endeffekt hat Renault einfach auch ein Führungsproblem. Also hat es auch unter Safnauer, muss man sagen. Safnauer ist ein super Typ, aber ich glaube nicht, ist schwierig in der Menschenführung manchmal. Also was zumindest das Intakthalten von menschlichen Synergien zwischen Teamkollegen auch wichtig ist, was du schaffen musst. Ich glaube, das hat Abitur Bull ganz gut geschafft. Ein Punkt, der mir dann noch kam. Interessanterweise gibt es ja die zwei Seiten von Esteban Ocon. Die in Anführungsstrichen privat-öffentliche Seite, also die ich ja auch so ein bisschen angemarkert habe im Sinne von, du wirkst einfach super unsympathisch manchmal. Ja, also, und dann, der war ja ganz überrascht, als ich ihm das gesagt habe. Und es ist ja auch eigentlich überhaupt nicht meine Sache gewesen, ihm das zu sagen. Das verstehe ich auch. Ja, und wenn jetzt Leute da draußen, wenn ihr jetzt die Augen verdrehen, sagt, boah, Scheuren, ey, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Ja, okay, kann man verstehen. Ja, und ist auch vollkommen legitim. Trotzdem haben wir ja im Nachhinein nochmal drüber geredet. Und da hat er halt gesagt, okay, was ich gemacht habe, ist danach, haben wir uns das mal angeguckt. Ja, also wie nehmen mich die Leute eigentlich wahr? Also, und da war er überrascht, wie viele ihn so wahrnehmen. Und das Interessante ist, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich, echt gewonnen hat in den letzten anderthalb Jahren, sage ich mal. Hat sehr viel Positives gemacht, hat sehr viel mehr von sich gezeigt. Es ist auch alles ein bisschen nahbarer geworden. Und auch, zumindest war das mein Dafürhalten, das Team hinter sich, weil er sehr viele Aktionen gebracht hat, die auch so Wertschätzung fürs Team dargestellt haben. Ich glaube, in Silverstone war das, dieser Helm mit den ganzen Namen der Mitarbeitenden. Eine super Aktion, würde man eigentlich eher zum letzten Rennen erwarten, aber er hat es zum UK Grand Prix gemacht, weil eben in Enstone die Hauptfabrik steht, Viry Châtillon in Frankreich die Motorenfabrik, aber Enstone ist im Grunde genommen der Race Hub, von dem es dann überall weitergeht. Und ich dachte so, ey, du machst eigentlich super viel richtig gerade, Esteban. Ist ganz interessant. Also das lag jetzt nicht an mir. Ja, auf keinen Fall. Aber auf der Strecke kriegt das dann manchmal nicht hin. Und dann verstehe ich auch wieder, was er zu mir meinte. Nämlich, dass auf der Strecke und natürlich öffentlich das ganz zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, wenn der Helm auf ist, dann bist du in deinem Tunnel. Und auch das verstehe ich. Nur das Problem ist, wenn du auf der Strecke dafür sorgst, dass du immer wieder mit deinem Teamkollegen aneinander rasselst. Und wenn du immer wieder es schaffst, dich in Duelle zu bringen, wo Schaden entsteht und wo du aber auch dann der Doofe bist. Ja, also, das schafft Esteban Ocon ja immer. Der ist nicht wie Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, wenn der sich mit Nico Rosberg damals hatte, dann hat zwar Rosberg den Kontakt provoziert, aber Hamilton hat es immer hinbekommen, also, oder andersrum, Hamilton hat es in Kauf genommen, dass es einen Kontakt gibt, aber er hat es in der öffentlichen Wahrnehmung immer so schön drehen können, dass im Grunde Nico Rosberg immer den schwarzen Peter hatte, wenn ich so an Spa zum Beispiel denke.
Ja.
Und Ocon ist der Doofe, der es immer hinbekommt, dass wenn es Kontakt gibt, er das so plump macht, ob das in Spa ist, ich glaube, das war gegen Perez, im Force India noch, in diesem Pinken. Dann in Kanada haben sie sich ja, glaube ich, auch mal gehabt. Und dann jetzt in Monaco mit Gasly, dann auch die Nummer in Australien. Und man hat immer das Gefühl, dass Ocon das so plump macht und dass Ocon dann immer den schwarzen Peter zugeschoben bekommt. Und dann kann ja auch gar keine positive Wertschätzung entstehen, wenn du auf der Strecke einfach dich so dämlich verhältst teilweise. Und wenn du es in einem Duell mit einem Kontrahenten machst, okay, geschenkt, weil dann ist es halt immer noch der Kontrahent. Ja, das kannst du noch erklären. Da kannst du sagen, ja, ist ja Zweikampf mit einem Konkurrenten und bla bla blub. Aber mit einem Teamkollegen, Frérot, das geht nicht. Also du musst aufpassen, dass du in einem Team, damit dass du zumindest im Teamkollegen-Duell es so galant hinbekommst, dass du nicht der Doofe bist im Nachhinein, sondern dass du im Zweifel bist du vielleicht sogar der, der es hinbekommt, dass der andere der Doofe ist. Oder aber man versucht es zu verhindern. Und das Ding ist einfach, dass Alpine hatten wahrscheinlich einen riesen Fehler gemacht, die beiden überhaupt in ein Cockpit zu setzen, beziehungsweise in ein Team zu holen, weil das Verhältnis zwischen den beiden ist einfach, das haben wir auch schon hier besprochen, es ist einfach nicht existent. Es gibt kein Verhältnis zwischen den beiden. Und dann ist doch klar, dass wenn dann irgendwie das eine zum anderen kommt, wie in Monaco, ja, dass das dann genauso passiert und dass Ocon der ist, der einfach, und das in dem Moment auch völlig zu Recht, muss man sagen, den schwarzen Peter bekommt.
Absolut. Zumal eine Sache, die, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es leider auch nur hier mit schlechtem Internet kribbelig gesehen. Es gab wohl tatsächlich auf dem Berg hoch zum Casino in der Runde schon mal eine Berührung zwischen den beiden, wo, wenn ich es richtig gesehen habe, Ocon schon in der Casino-Kurve außen vorbeigehen wollte. Also du hast gemerkt, Ocon wollte irgendwie, und ich verstehe nicht warum, wenn... Ja,
mit dem Messer zwischen den Zähnen hatte ich so das Gefühl.
Genau. Und wenn dann die Aussage von Gasly stimmt, die hat er auf jeden Fall, hat er sie gut platziert, weil es natürlich politisch dann passt, Esteban Ocon da den Schuldigen zuzuschieben. Und wenn es jetzt wirklich die Order gab von Alpine zu sagen, wir halten die Plätze, dann muss Esteban Ocon einfach sich dieser Kritik auch stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so war, weil sonst hätte Bruno Fama diese Aussagen so offen, glaube ich, auch nicht getätigt gegenüber Esteban Ocon. Und das ist es einfach, dieses, und du hast es gesagt, auch nochmal ganz wichtig, all das, was ich gerade gesagt habe, ging jetzt wirklich nur über Esteban Ocon, wenn er im Cockpit sitzt. So menschlich, gerade in, du hast es gerade angesprochen, gerade in der letzten Zeit hat er sich super gemacht. Ich finde, er wirkt wesentlich lockerer, wesentlich sympathischer. Er stand vorher ja immer so ein bisschen apathisch in der Ecke rum und wie,
ja.
so wie Sheldon Cooper. Wie Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. So wirkte er auf mich.
Ja.
Und er hat sich so gelöst. Aber er kriegt es halt nicht hin, im Auto eben sich diese Sympathie dann auch da zu halten. Da macht er sie immer wieder kaputt. Und das ist gerade das, was du sagtest, ne? Diese zwei Bilder des Esteban Ocon, die ist einfach irgendwie, wahrscheinlich werden sie nie eins werden.
Ja, vermutlich nicht, aber ich meine, wie du es schon richtig gesagt hast, fahrerisch ist er halt einer der Schnelleren im Mittelfeld und deswegen wird er auch, falls es bei Alpine nicht mehr weitergeht, eben ein neues Team bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil er eben sehr viel mitbringt, was ein Team auch nach vorne bringt, nämlich erstmal den Grundspeed, also vom hohen Speed her, glaube ich, auch schneller als Pierre Gasly. Gasly ist ein bisschen feiner in der Racecraft vielleicht, aber so dieser Speed, der ist einfach ganz wichtig. Da ist Ocon für mich höher als Gasly einzuschätzen, obwohl sie beide relativ auf einem Niveau fahren, denke ich. Also wenn man das mal wirklich aufdröseln würde, glaube ich, wären die gar nicht so weit voneinander weg. Sondern ist die Frage, wo? Haas braucht noch einen Fahrer. Gibt es einige Kandidaten. Ich denke mal, das ist auch das realistischste Cockpit für Esteban Ocon. Wie gesagt, weil es auch schon Anzeichen von Ayo Komatsu in die Richtung gab, dass man durchaus ein Interesse an ihm hätte. Und alles Weitere muss man sehen. Vielleicht bleibt ja auch bei Alpine alles gleich, aber mittlerweile ich war da ja eigentlich ziemlich sicher, dass man bei Alpine mit Ocon und Gasly weitermacht. Aber ich befürchte, für einen der beiden wird es nach der Saison enden. Und dann muss man auch da gucken, wen holt man. Also ich würde zum Beispiel nicht ausschließen, dass man Daniel Ricciardo vielleicht sogar versucht zurückzuholen, wenn man bei Red Bull der Meinung ist, okay, ist teuer, vielleicht dann doch eher Liam Lawson reinzusetzen, je nachdem, was mit Yuki Tsunoda passiert. Valtteri Bottas wäre eine Alternative. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass man da Ruhe reinbekommt, dass man vielleicht es hinbekommt, oder Yuki Tsunoda vielleicht sogar zu holen, im Sinne von jemanden zu holen, mit dem Gasly auch gut funktionieren kann. Ich glaube, das ist nicht unerheblich. Und da sehe ich einen Ricciardo auch ganz oben, weil die beiden verstehen sich super gut. Können sich, glaube ich, auch ganz gut ergänzen. Ricciardo hatte eine gute Zeit bei Alpine. oder Renault. Und ich glaube, das könnte man auch wieder aufleben lassen. Fakt ist aber auch, man braucht einen vernünftigen Teamchef. Also Bruno Fama, der hat ja so eine witzige, er ist ja witzig irgendwie, aber jetzt auch wieder der personelle Aderlass, der da passiert, geht ja gefühlt jeder weg, keiner kommt. So ein bisschen der erste FC Köln der Formel 1, als ob sie eine Transfersperre hätten. Aber ja, Bruno bleibt. Also so irgendwie finde ich den Vergleich zwischen Bruno Fama und hier dem FC-Vorstand Keller gar nicht so schlecht, weil beide wirken Interviews auch wie so zwei Schlücke sehr, sehr schales Wasser in der Kurve. Ja, und dann gibt es dann diese Personalie Adrian Newey. Ist ja ganz interessant. Flavio Briatore hat auch wieder die Finger im Spiel, irgendwo im Hintergrund vielleicht. Newey zu Alpine. Ich musste ein bisschen lachen, Dennis, als ich das gehört habe, weil ich glaube, wenn es ein Team gibt, wo man auf keinen Fall hingehen möchte, als Adrian Newey, außer natürlich, er kann das Team komplett übernehmen und das ist sein eigenes Team machen. Und wahrscheinlich ist der Kaufpreis gerade auch gar nicht so hoch, wenn man überlegen würde, bei Renault das Ding auch zu verkaufen. Aber Newey bei Alpine, also beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen.
Nee, also wirklich realistisch vorstellen könnte ich es mir auch nicht. Wobei das, was du gerade sagst, Alpine will ja anscheinend sowieso Anteile abgeben. Könnte man Newey vielleicht ein bisschen was vom Team geben? Und er baut dafür ein schönes Auto. Oder
das Team heißt dann Leighton House.
Leighton House. Oder Briatore lässt ihn über die Mafia ausrichten, dass Alpine doch die beste Alternative für ihn ist in Zukunft. Andererseits,
Alonso kauft das Team.
Ja, Newey baut das Auto, Briatore wird Teamchef und Alonso unterschreibt ein Multi-Multi-Year-Contract.
Ein Multi-Multi, ja.
Ein Multi-Multi. Aber nee, also ich hab's dir, glaube ich, geschrieben, also wenn Briatore wirklich, und ich halte da, also ich bin da bei 1% Hoffnung, wenn überhaupt 0,5%, das hinkriegen würde, dann würde ich ihm alles vergessen, was er jemals in der Formel 1 angerichtet hat und würde meine Hemden nur noch offen tragen. Aber nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch leider, dass es gibt ja jetzt vermehrt auch immer wieder Gerüchte, die mir wirklich Bauchschmerzen bereiten. Eins davon geisterte bei uns durch die Telegram-Gruppe, und zwar, dass das Alpine-Team in der heutigen Form nicht mehr mit Renault-Motoren antreten würde ab 2026, sondern normalen Kundenmotor nehmen würde. Und das sind alles so Sachen, die machen mir doch sehr Bauchschmerzen um das Team, was ich einfach abgöttisch liebe. Und ich will, auch wenn Bruno Fama natürlich, und ich glaube, den Vorwurf muss er sich gefallen lassen, natürlich nicht diese Ausstrahlung hat wie andere Teamchefs. Und ich hoffe, dass er es irgendwie hinkriegt im Hintergrund, vielleicht nicht durch seine strahlende Persönlichkeit nach vorne hin, aber vielleicht durch gutes Management im Hintergrund, da noch irgendwie was zu retten. Aber ich habe langsam immer mehr die Hoffnung verloren, dass das Team wirklich noch in seiner heutigen Form noch mal erfolgreich werden kann.
Und das von einem Die-Hard-Alpine-Fan.
Ja.
Boah.
Ja.
Das tut leider weh. Ja. Das tut weh. Weniger weh tut vielleicht der große Preis von Kanada. Ja, zumindest zum Gucken. Anders als der große Preis von Monaco, der ja schon wirklich schwer war. Ganz harte Kost. Schwere Kost, wie die Klitschkos sagen würden. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann über den großen Preis von Kanada. Und wir haben eine Veränderung im Tippspiel für euch. Da seid ihr schon ganz aufgeregt, ne? Was das sein wird, das erfahrt ihr nur, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Benimmt sich, was man will,
wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Oh, Kanada. Der große Preis von Kanada steht auf dem Programm an diesem Wochenende auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Eine wunderbare Strecke auf der Ile de Notre-Dame. Ich weiß es gar nicht genau. Ich sollte mich besser vorbereiten, aber ich denke, es wird klar, was ansteht, nämlich ein Grand Prix, der auf meiner Bucketlist mit ganz oben steht, der Orte, die ich mal besuchen möchte, wenn die Formel 1 dort fährt. Und ich glaube, ein Ort, der uns an diesem Wochenende auch besseres Racing geben wird als in Monaco, aber das ist auch nicht schwer, denn in Kanada passiert einfach meistens was, was nicht vorhersehbar ist. Wir haben natürlich alle noch als große Sebastian Vettel-Fans 2019 in Erinnerung, als Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sich ein Duell geliefert haben, das darin mündete, dass Sebastian Vettel die Schilder der Plätze 2 und 1 mal ein bisschen umgetauscht hat im Parc Fermé. Und aber auch weitere schon ikonische Rennen, ich weiß nicht was, mal Nigel Mansell, dem irgendwie der Reifen geplatzt ist, kurz vor Schluss in Kanada.
Nee, der hat, ist die Vermutung.
Oder liegen geblieben oder so, ne?
Der hat ja schon den Leuten gewunken, das war 1991, genau, und hat wohl den Motor abgewürgt.
Ja.
Und Nelson Piquet hat dann abgestaubt in Benetton.
Ja, und 2011, dieses gefühlt 18, also was ein Rennen, das länger gedauert hat als dieses 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. ja, und also für mich natürlich, also tragisch, aber Olivier Panis, 97, der Beinbruch.
Tatsächlich meine erste, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber meine erste Formel-1-Erinnerung.
Panis Beinbruch, 97,
ja,
war
ja.
97, aber es 98.
Nee, 97.
Ja. Da weiß ich auch noch genau, wo ich war. Ja, im Urlaub mit meinen Eltern auf Korsika. Da lief das Rennen im Fernsehen, wir waren gerade lecker essen und auf einmal bricht er sich da die Beine. Knallt wirklich extrem rein und natürlich auch super bitter, ne? Weil Olivier Panis, der war da ja richtig gut dabei mit dem Prost in dem Jahr. Und dann kam dieses Rennen tragisch für ihn, weil ja, so richtig wurde es danach auch nichts mehr für ihn in der Formel 1. Also, aber krass, dass das seine erste, ich dachte immer, das wäre auch so Imola gewesen oder sowas. 94.
Ich bin ja 92er Baujahr.
Ach, okay.
Deswegen, also 97, so wie ich das aktiv, dass ich das weiß. Ich habe immer jahrelang geglaubt, es war wirklich, das war eine Sache, Kevin, die durch dich in mein Gehirn kam. du hast das mit Korsika nämlich in irgendeiner Folge gesagt. Und bis dahin habe ich immer gedacht, meine erste Erinnerung wäre Jerez 97, der Rammstoß von Schumacher. Und als du das erzählt hattest, blitzte es mit mir auf, wie ich mit meinem Papa im Wohnzimmer sitze und mein Papa nur sagt, oh, der hat was.
Ja, krass. Ja. Starting Grid, Erinnerungen zurück. Gute und schlechte. Hoffentlich wird's gut am Wochenende, aber ich bin guter Dinge. Ich fahre die Strecke auch gerne auf dem Formel 1 Videospiel. F1 24 ist jetzt rausgekommen, letzte Woche, glaube ich. Ich find's gut übrigens, also mir gefällt's, mir macht Spaß und andere nicht so sehr, habe ich mitbekommen. Aber ich spiele auch nur mit Controller, mir macht's mit Controllern Spaß. Kanada, direkt eine Strecke, die ich angefangen habe mal zu fahren und es ist einfach eine Strecke, die interessant ist, weil sie hat einfach von allem so ein bisschen, ne? Also sie hat schnelle Kurven, sie hat langsame Kurven, die Haarnadelkurve. Oh, ein Kanada-Moment natürlich, Robert Kubica, das Unfall.
Ja.
Nicht vergessen, richtig krasser Unfall. Wir hatten ja mit Mario Theisen mal ein Gespräch hier bei Vintage, The Past of Formula One und mit Nick Heidfeld, der ja leider der Leidtragende von all der Nummer war, denn ein Jahr später Kubica ja in Kanada seinen ersten Grand Prix gewonnen, obwohl ihn eigentlich Heidfeld gewinnen sollte, konnte, wollte. Naja, hört da mal rein. Nick Heidfeld, Dr. Mario Theisen, zwei Menschen, die es sich lohnt nochmal anzuhören. Vintage, The Past of Formula One. Ich mag die Strecke. Wie findest du sie?
Ist jetzt keine meiner Top-Strecken, aber dennoch immer eine Strecke, wo du, wie du sagst, wo viel passiert, die ich auch auf dem Videospiel tatsächlich sehr, sehr gerne fahre. Und jetzt hast du gerade so ein bisschen mein Herz gebohrt, weil durch den Urlaub konnte ich das Spiel noch nicht spielen.
Tut mir leid.
Also ich bin durchweg positiv. Es gibt, wie gesagt, bei mir tatsächlich 3-4 Strecken, die mir noch lieber sind. Ich hatte auch gerade auf Formel1.de mir noch angeguckt, das Streckenranking von euch. Da war Kanada ja auch sehr weit vorne.
Richtig.
Und ich glaube, es ist absolut verdient. Wie gesagt, bei mir noch nicht ganz vorne, aber auf jeden Fall eine Strecke, die ich absolut toll finde und mit der ich auch, wo ich auch viele Erinnerungen an spannende Rennen habe. Jetzt gerade, wo du sagtest, dieses ellenlange Rennen mit Jenson Button. Von daher freue ich mich auch. Und was man nicht vergessen darf, ein Rennen, bei dem Fernando Alonso in den letzten Jahren sehr oft in Startreihe 1 stand. Sogar mit dem Alpine.
Stimmt. Ja, ist Aston Martin denn ein Team, was du an diesem Wochenende für irgendwas auf der Rechnung hast oder Alonso selbst?
Nee, ehrlicherweise nicht nach den Wochen. Ich wollte nur mal die Statistik reinbringen.
Ach so, ja klar.
Nein, aber nee.
Es ist ja, nee. Ja, doch, also vielleicht später im Tippspiel. Also müsst ihr dranbleiben. Zumindest für ein bisschen was. Okay, also ein kleiner Hint ja, an der Stelle. Ja, ganz vorne wird es dann interessant, glaube ich. Weil wir haben jetzt tatsächlich die Situation, dass man sagen kann, man geht in so ein Wochenende auf einer Strecke, die dahingehend interessant ist, dass man ja auch wieder die Curbs sehr mitnehmen muss. Und wir wissen, dass der Red Bull und den Curbs ist gerade nicht so die beste Freundschaft. Und das könnte wieder eine Chance für Ferrari und McLaren sein, da reinzustechen und zu sagen, okay, die positive Entwicklung, die wir hatten, bei McLaren technisch seit, also auf technischer Seite, die Updates, die wunderbar funktioniert haben, können sie das auch mit nach Kanada bringen. Und bei Ferrari so ein bisschen das Mentale, glaube ich, eher, weil man technisch schon sowieso auf einem ganz guten Level war, auch durch die Updates, aber der Sieg von Charles Leclerc in Monaco, Frédéric Vasseur sagt, es gibt einen Leclerc vor dem Sieg in Monaco und es wird einen Leclerc nach dem Sieg in Monaco geben. Das ist auch eine Frage, die ich mir ja stelle. Platzt jetzt der Knoten endgültig? Gibt es jetzt den finalen Durchbruch, den er vielleicht so noch gar nicht in der Formel 1 hatte? Und da ist natürlich Kanada als Lackmustest dafür, für beide Teams, super interessant, weil, und das haben wir ja auch schon des Öfteren besprochen, so diese Zeit, dass Red Bull mit 30, 40 Sekunden vorneweg fährt, die ist vorbei. Aber was glaubst du, wem traust du in Kanada zu Red Bull am gefährlichsten zu werden? Und würdest du vielleicht sogar sagen, dass Red Bull gar nicht der Top-Favorit auf den Sieg in Kanada ist?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, Kevin.
Dafür bin ich da als Moderator. Gute Fragen stellen.
Also, mein erster Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, wäre wirklich, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass gelöst von seinem Sieg in Monaco Charles Leclerc den Back-to-Back schafft. Ich weiß, Red Bull, letztes Jahr, als du gerade sagtest mit den Curbs, da fiel mir diese Szene ein. Ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnern kann, wo Max Verstappen einmal den Curb genommen hat und noch gelacht hat am Funk und sagte, oh, ich habe es fast weggeschmissen. Und das wäre tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, das könnte Red Bull wirklich nicht entgegenkommen in dem Layout. Was natürlich auch ein interessanter Faktor wird, dass in eben dieser Kurve vor der Haarnadel jetzt auch Gras liegt. Die ist ja auch gerne mal so ein bisschen ausgewichen worden, wenn es da mit den Bremsen zu spät wurde. Ich lege mich fest, ich sage, Charles Leclerc macht's Back-to-Back und Red Bull ist an diesem Wochenende nur zweite Kraft.
Okay, und McLaren?
Ich glaube, die werden dicht dahinter sein. Also ich glaube sogar, dass sie vor Sergio Perez, aber hinter Max Verstappen landen.
Okay, interessant. Und ich glaube, dass McLaren, also ich fände es persönlich gut, wenn es Charles Leclerc nochmal zeigen könnte, weil ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil Ferrari kann an diesem Wochenende ja sogar an Red Bull vorbeiziehen in der Konstrukteursweltmeisterschaft, was ja auch wild ist eigentlich. Mhm. Und für das Momentum von Charles Leclerc wäre es, glaube ich, wichtig, wenn er auch direkt das nächste Rennen gewinnen würde. Aber was mir halt, wo mein Gefühl eher in die andere Richtung geht, ist, dass McLaren, glaube ich, aktuell grundsätzlich das beste Paket hat, was auf den meisten Strecken funktioniert. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie das Wetter wird. Es ist auch eh zu früh, jetzt zu gucken, wie wird das Wetter. Aber Oscar Piastri ist eigentlich jetzt auch an der Reihe. Kann er über ein ganzes Wochenende die Leistung bringen? Weil er war auch in Monaco wieder sehr gut unterwegs. Er war auch in Miami eigentlich sehr gut unterwegs. Er war auch in Imola eigentlich sehr gut unterwegs. Oder schafft Lando Norris es wieder, ein gutes Wochenende zu haben? Also mein Bauchgefühl sagt mir, es ist eher McLaren als Ferrari. Und ich glaube auch, dass Red Bull nicht gewinnen wird. Also da nehme ich den Tipp auch schon mal quasi vorweg. Also ich glaube nicht, dass Red Bull Racing das Rennen gewinnen wird in Kanada. Aber ich schätze McLaren einfach vom grundsätzlichen Paket, was man hat, auch mit beiden Fahrern und Sainz jetzt gerade vielleicht im Hinterkopf dann doch ein bisschen bei der Zukunftsplanung und auch bei den Fragen, die er sich selber stellt, vielleicht ein bisschen abgelenkt und Leclerc, der jetzt stärker wird. Es braucht, glaube ich, noch so ein bisschen Zeit bei Ferrari, bis sich das alles final eingroovt, dass auch Sainz dann, und man muss auch bei Ferrari, muss man irgendwann sagen, okay, Carlos, du gehst. Alles für Charles. Alles. Du musst jetzt nur noch Teamarbeit leisten. Es ist vorbei mit dir hier, deswegen, wir wollen aber das Maximum erreichen. Ne? Vielleicht haben wir die Möglichkeit, vielleicht hat Ferrari die Möglichkeit, einen Weltmeister zu stellen dieses Jahr. Und da muss man alles dran setzen, jetzt wirklich auch zu sagen, okay, das ist unser Nummer-1-Fahrer. Ich glaube nämlich, dass Ferrari auf Dauer der Kandidat ist für die Weltmeisterschaft. Aber aktuell glaube ich, dass McLaren der Kandidat ist für einen Rennsieg in Kanada.
Sehr interessante und gute Ausführung.
Danke. Also, wenn ich jetzt da nicht mal einbeziehe, so Mercedes oder so. Mercedes muss sich anstrengen, glaube ich, in Kanada nicht noch weiter zurückzufallen. Ich glaube, die werden wieder so ein ganz böses Wochenende haben können. Haben wir auch schon erlebt bei denen in Kanada in den letzten Jahren. Aston Martin auch eher zu vernachlässigen, glaube ich, an diesem Wochenende. Obwohl, je nachdem, wie die Qualifikation so wettertechnisch ist, könnte ich mir Alonso schon so vorstellen. Obwohl man da sagen muss, Lance Stroll, Heim Grand Prix, der ist gut in Schuss aktuell. Also den darf man nicht abschreiben.
Ja, also hast auch wenn ich jetzt lache, hast du recht. Also ich glaube, er war jetzt zweimal vor Alonso, ne?
Jo.
Ja.
Ja.
Das hat zuletzt nur Esteban Ocon geschafft.
Ist das jetzt gut oder schlecht für Stroll?
Gut. Also jetzt mal ganz ehrlich, also so viel wir auf ihm rumhacken und oft auch zu Recht, ne? Aber wenn du es zweimal aus mehr oder weniger eigener Kraft vor Fernando Alonso schaffst, dann hast du was richtig gemacht.
Das stimmt. Ja, und dahinter dann? Haas, Racing Bulls, wieder so diese typische Frage, wer schafft es dann in die Punkte, wenn es drauf ankommt? Schafft es Kevin Magnussen ohne Punkte? Strafpunkte meine ich natürlich, ja, damit er nicht eine Rennsperre in Barcelona hat. Obwohl, wenn ich Oli Berman wäre, wenn ich eine Rennsperre mir wünschen würde von ihm, dann wäre es für Barcelona, weil die Strecke kennst du normal als Oli Berman. Und ich glaube, das wäre auch ein richtig guter Referenzpunkt auch für Haas zu wissen, ist das der richtige Mann für uns 2025? Und ja, er ist es. Keine Sorge, er ist es. Aber dann haben wir die Racing Bulls, wo Yuki Tsunoda gerade richtig gut in Form ist. Daniel Ricciardo hängt wieder so ein bisschen durch. Auch da Frage nach der Zukunft. Bei Red Bull wird ja wohl kein Platz für ihn sein. Da wird man ja mit Sergio Perez wohl noch ein Jährchen verlängern. Yuki Tsunoda, er selbst, Haas gegen Racing Bulls, Alpine vielleicht auch mit dabei, Dennis? Also was ist so deine Einschätzung für dieses Mittelfeld hinter den 5 Top-Teams?
Also aus dem Bauch heraus würde ich jetzt in Kanada, wenn ich auch so ein bisschen die letzten Jahre sehe, Alpine und die Racing Bulls sehen. Alpine deshalb, das möchte ich kurz erklären, jetzt nicht aus blinder Fanliebe. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Esteban Ocon am Wochenende so einen richtigen Recovery-Drive macht nach der ganzen Geschichte. Deshalb wäre Esteban Ocon für mich ein Kandidat, der vielleicht bei günstiger Gelegenheit einen Punkt abluchsen könnte. Generell sehe ich aber aktuell besonders Yuki Tsunoda als den Mann, der als Erster in die Punkte fährt, wenn vorne einer von den Top-5-Teams strauchelt.
Boah, ne, Alpine sehe ich nicht, Alter. Wirklich nicht. Meinst du, das Layout für Alpine dieses Jahr? Lange gerade auch?
Ja, aber gut, also eigentlich passt keine Strecke zum Auto. Aber also in den letzten Jahren hat es, also ich erinnere mich dran, dass Ocon letztes Jahr einen achten Platz war es, eingefahren hat mit lockerem Heckflügel. Also prinzipiell haben sie auf der Strecke nie wirklich schlecht ausgesehen. Jetzt ist das Auto dies Jahr natürlich ein grundsätzlich anderes. Von daher ist das auch für mich immer schwer, anhand der letzten Jahre da wirklich eine Idee zu haben. Und auch dieses Auto ist für mich brutal schwer einzuschätzen, weil da manchmal Rennen bei sind, wo ich von vornherein denke, das wird gar nichts und dann sind sie doch besser. Und manche Rennen, wo ich echt ein bisschen Hoffnung hatte, fahren sie dann wirklich ganz weit hinten. Wie gesagt, würde ich mich freuen und da möchte ich auch ganz lieb die Vanessa Holt grüßen, wenn Esteban Ocon am Wochenende einen Punkt holt. Einfach der Geschichte.
Dann okay. Dann können wir ja zum Tippspiel kommen. Ja, passt ja ganz gut dann. Können wir die Überleitung nutzen. Denn wir verändern das Tippspiel jetzt ein bisschen. Wir haben sehr viel Feedback von euch bekommen, was unser Best of the Rest-Tipp angeht, weil ich immer noch nicht bereit dazu war, zu sagen, okay, es ist jetzt wirklich definitiv so, dass Ferrari und McLaren so nah dran sind, dass man sagen kann, okay, man zieht sie schon in diese Top-Sphäre mit rein. Und da haben wir eine Idee bekommen, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, es tut mir unfassbar leid, ich hätte mir den Namen aufschreiben sollen, aber wenn du es hörst, dann wirst du wissen, dass du es warst. dass wir den 10. Platz tippen sollten. Weil das ist ja immer so ein ganz, ganz spannender Platz. Und da habe ich mir Gedanken darüber gesagt, so, ja, ist eigentlich eine geile Idee. Also warum eigentlich nicht? Ja, und deswegen machen wir es jetzt. Also wir tippen die ersten drei, die Pole Position, den 10. Platz im Rennen und letzter gewerteter Fahrer, das bleibt. Da bin ich mal gespannt, was du tippst. Ich sag heute mal meine Tipps zuerst. Hab ich letztes Mal auch gemacht? Ich weiß es gar nicht, aber ich sag's trotzdem. Das ist meine Sendung. Nein, das ist unsere Sendung. Oscar Piastri gewinnt vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Verstappen holt sich die Pole. Alonso wird 10. und Long Sargent bei seinem letzten Formel 1 Grand Prix letzter.
Mhm, okay. Also, ich tippe Pole Position und Rennsieg Charles Leclerc. 2. Platz im Rennen Max Verstappen. 3. Platz Lando Norris. 10. Platz, ich bleibe dabei, Esteban Ocon. Und letzter wird Guan Yu Zhou.
Okay, habe ich notiert. Eure Tipps könnt ihr uns gerne auch schreiben unter die bekannten Kanäle. Würde uns sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Und gerade so dieser Platz 10, also was glaubt ihr, wer wird den letzten Punkt bekommen an diesem Wochenende? Noch ein kleiner Service für euch, und zwar der Kalender für dieses Wochenende. Welche Zeiten müsst ihr euch merken? Am Freitag geht es um 19.30 Uhr deutscher Zeit los mit dem ersten freien Training, das zweite freie Training am Freitag um 23 Uhr. Das Qualifying am Samstag 22 Uhr, das dritte freie Training davor um 18.30 Uhr und das Rennen am Sonntag ab 20 Uhr. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute hier von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis, vielen lieben Dank und weiterhin einen ganz tollen Urlaub.
Dankeschön. Liebe Grüße an dich, Kevin. Liebe Grüße an alle da draußen. Ich wünsche euch noch eine zauberhafte Woche.
Und bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.